Der Retail News Flash Podcast über News aus dem Handel. Vorgestellt von Anna, Heidi und Wolfgang. Listen to us.
Ja, sehr schön. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir melden uns heute wieder nach einer schönen Osterpause zurück. Ich war jetzt eine Woche im sonnigen Kroatien, konnte da die Batterien ein bisschen auftanken. Heidi, Wolfgang, wie habt ihr das Osterwochenende verbracht?
Ja, Heidi, wo warst du?
Ja, ich war im schönen Österreich, ich war in Kärnten bei meiner Familie und hatte wunderschöne Stunden, traumhaft, also hab's mir gut gehen lassen. Und bin dann gleich spontan ein bisschen weiter nach Süden gefahren und melde mich heute aktuell aus Venedig.
Ja, sehr schön. Ja, ich habe auch die Sonne gesucht und war ein paar Tage in Barcelona und war überrascht, wie viele Menschen dort shoppen gegangen sind auf der Ramblas. Das war unglaublich. Also das war schon fast unangenehm viel, weil man das gar nicht mehr kennt. Ja, aber für die Händler natürlich super, kann man nicht anders sagen. Da waren wir noch eine Woche auf den Kanaren und haben dort auch die Sonne, die wir erhofft haben, die haben wir da auch gekriegt. Ist ja sonst keine aufregende Insel, aber so eine Woche geht das alles da mal, ne?
Genau, das ist Vitamin D, braucht man ja nach dem Winter.
Ja, genau. Ja,
genau.
Ist so. Sehr gut. Und die Handelslandschaft ist währenddessen auch nicht stille gestanden. Der Frühling ist da und es gibt viel Spannendes zu berichten. Und ich würde sagen, wir starten dann direkt mit unserer Kategorie Nummer 1. Kennzahlen und Pressemeldungen.
Und in der Kategorie haben wir heute ein paar Meldungen über die Firma Konrad, über die Firma Uniqlo und Edeka und ein paar News aus UK. Fangen wir mit der Firma Konrad an, ein Elektronikhändler, der verkündet hat, dass bis auf einen alle 100 Konrad-Stores in Deutschland in diesem Jahr geschlossen werden. Offiziell heißt es, dass man sich auf Business-Kunden konzentrieren wird und die Strategie schon im letzten Jahr begonnen hat und die könnte man besser über den Online-Shop erreichen. Deshalb ist die logische Konsequenz, dass man in den nächsten 8 Monaten die Stores schließen wird. Es gibt ein Store bleibt übrig und es gibt ein neues Format eines sogenannten B2B-Stores, also für die Business-Kunden, der in der Nähe des Heimatsitzes ist und der eventuell multipliziert wird. Auf den ersten Blick überrascht die geplante Schließung der Filialen von Konrad, denn eigentlich konnte man doch im Umsatz kräftig wachsen, aber das Geschäft lief die letzten Jahre nur noch im Online-Bereich wirklich sehr gut. Mit dem Filialnetz, was man mal hatte, insgesamt 100 Standstores, hat Konrad einen Umsatz von 160 Millionen Euro erzielt, aber einen Verlust von 20 Millionen Euro eingefahren. Und für das Jahr 2020 hat man den Umsatz noch nicht gemeldet, aber der Jahresverlust wird noch höher eingeschätzt als die besagten 20,4 Millionen. Also, und es ist, muss man auch sagen, ist nicht das erste Mal in der fast 100-jährigen Geschichte von Konrad, dass man Veränderungen im Konsumverhalten sehr ernst nimmt und konsequent handelt. Bereits in den 70er Jahren hatte Klaus Konrad, der Eigentümer und Gründer, fast alle damaligen Filialen geschlossen und voll und ganz auf den Versandhandel gesetzt. Der jetzige CEO sagt, ein Teil unseres Erfolges besteht seit Generationen darin, Kunden, Kundinnen gut zuzuhören und danach entsprechend zu handeln. Man muss auch sagen, wenn man selber mal in so einen Konrad-Laden reingeht, es gibt ja eine Tausende von Kleinteilen, die man da kaufen kann. Da habe ich mich, wie in so einem Baumarkt, dann habe ich mich immer gefragt, wie man eigentlich in einer Innenstadtlage damit noch Geld verdienen kann. Aber jetzt verstehe ich die Hintergründe besser und insofern es ist nachvollziehbar. Wieder, es tut mir leid für die Handelslandschaft und für die Mitarbeiter, die im Einzelhandel arbeiten.
Ja, spannend, weil vor allem auch witzig, dass sie dann irgendwie nur einen Store dann offen lassen. Ich frage mich, was das dann für Gründe hat, weil die dann vielleicht dann nochmal Abverkauf machen können oder ist das dann der Flagship, dieser B2B-Store oder wieso lassen die genau einen dann noch auf?
Ja, das ist dann einmal entspricht er den Vorstellungen von B2B, die man hat. Also ist kleiner, ist in der Nähe der Zentrale, also sodass man da vermutlich, das ist jetzt sehr schwer aus der Ferne zu beurteilen, aber dass man dort auch versuchen wird zu testen und auszuprobieren, wie man mit den Businesskunden da zurechtkommt. Irgendwas möchte man da wohl behalten und ich könnte mir vorstellen, dass es dann irgendwie Stores in einer veränderten Form gibt und das Schnellste jetzt aus dieser Verlustzone rauszukommen, ist natürlich die Läden erstmal zuzumachen, alles abzuschreiben und dann irgendwann, wenn man die Bilanz bereinigt hat, wieder einen Neustart zu machen.
Ja, stimmt. Kennt man ja auch, sag ich mal, von anderen Firmen, die noch gar keine Stores haben oder dann vielleicht die ersten eröffnen oder erste Outlet-Store beispielsweise. Kenne ich es, dass die dann vielleicht dann einen auch in der Nähe von dem Headquarter haben oder von der Produktionsstätte, wo die dann auch immer dann Sachen testen.
Ja.
Hat man ja dann oft so. Okay, ja, spannend.
Ja, die nächste Meldung kommt von der Firma Fast Retailing. Japanisches Unternehmen und die bedeutendste Marke, die man mit den Source dort vertreibt, ist Uniqlo. Und die haben für das erste Halbjahr ihre Ergebnisse vorgestellt, freuen sich über einen Rekordprofit von 136 Millionen Euro. Der Umsatz ist um 1,3% gestiegen, der Profit in dem Falle hier um über 12%. Ja, woher kommt das? Die Regionen Südostasien, Ozeanien, Nordamerika und Europa sind deutlich stärker im Umsatz gewachsen. Aber im Heimatland Japan hat man einen Rückgang von über 10% zu verkraften und dort fiel auch der Profit überdurchschnittlich um 17,3%. Als Gründe für Japan hat man jetzt gesagt, natürlich Corona-bedingte Verknappung, es war nicht ausreichend Winterware stand zur Verfügung. Fand ich jetzt ein bisschen ungewöhnlich, weil die anderen Länder haben das nicht als Grund angeführt. Da hat man eine ausreichende Versorgung, aber ich bin jetzt auch nicht damit im Detail vertraut, wie in Japan die Bedingungen waren und wie man sozusagen einführen konnte oder eben auch nicht. Ne? Mhm. Uniqlo erwartet für das Gesamtjahr ein Wachstum von 3,5% auf 14 Milliarden Euro umgerechnet und man erwartet auch einen Profit von 8,5%, also ganz solide. Das Unternehmen plant besonders in Europa mehrere Eröffnungen in bedeutenden Großstädten wie Paris und London, wo man schon vertreten ist, aber eben sich mit Flagships noch ausweiten will. Ja, und so gibt es mittlerweile 100 Stores in Europa, 10 davon in Deutschland, nur sehr wenig vertreten, ein paar in Berlin, Köln, Düsseldorf, Hamburg. Also noch nicht wirklich viel und da gibt es sicherlich noch für die Firma Luft nach oben, weil ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich finde Uniqlo ist immer ein sehr guter Anbieter von Basics, gute Qualität zu einem vernünftigen Preis, muss man sagen. Und das ist auch sozusagen, das Sortiment ist nicht so modisch, dass die gefährdet sind, auf irgendwelchen Sonderposten da sitzen zu bleiben. Man sieht das im Abschriftenverhalten, da kommen die eigentlich immer ganz gut durch.
Ja, ich finde das auch mal praktisch für Basics, bin ich d'accord.
Ja.
Wen wäre eine Alternative? Also es war, glaube ich, eh schon einmal im Gespräch vor der Pandemie, dass ein Uniqlo in Wien einmal eröffnen wird, aber leider bis dato noch nicht passiert. Also ich hoffe auch, weil so Paris und so immer ganz tolle Geschäfte, auch gute Kooperationen, mit Celebrities, Künstlern etc.
Ja, und dann hier noch ein erfolgreiche Geschäftsberichtvorstellung von der Firma oder von der Gruppe Edeka. Die haben ihre Zahlen für das Jahr 2021 veröffentlicht. Also das ist schon, muss ich sagen, à la Bonheur. Umsatzvolumen wurde um 2,9% auf 62,7 Milliarden gesteigert. Davon entfallen 34,7 auf die rund 3.500 selbstständigen Edeka-Kaufleute und 9 Milliarden Euro entfallen auf die sogenannten Regiemärkte. Das sind die, die sie selber betreiben. Und im Discount-Segment hat die Tochter netto ein Wachstum von rund 1% auf 14,7 Milliarden Euro erzielt. Die restlichen Umsätze macht man mit Großhandel, Backwaren und online. Ja, warum sind die Prozentzahlen und die Steigerungen nicht so wahnsinnig hoch? Nun, im Jahr 2021, von 20 auf 21 gab es ja schon einen, Entschuldigung, von 20 auf 19 gab es ja schon einen Riesensprung, als alles andere geschlossen war und in der Corona-Zeit nur die Lebensmittelmärkte nach vorne gekommen sind. Und da hatten wir ja auch schon mal darüber berichtet, wie stark die gewachsen sind. Ja. Die haben im Geschäftsbericht wird auch sozusagen darüber berichtet, ja, was für ein Volumen die Firma so mittlerweile darstellt. Also über 405.000 Menschen arbeiten für die Edeka-Gruppe. Über 405.000 Menschen.
Wahnsinn. Das ist
Wahnsinn, ne? Es werden insgesamt 114.000 Stores betrieben mit einer Verkaufsfläche von 11,8 Millionen Quadratmetern. Du weißt das sehr gut, Anna, was das heißt. Da passen mehrere Shopping-Center rein, ne?
Auf jeden Fall.
Ich habe das mal mit Fußballfeldern ausgerechnet. Das sind 2.400 Fußballfelder. Und würde man die aneinander reihen, dann kommt man hier auf 237 Kilometer Ladenfläche. Ja?
Wahnsinn.
Mit 15 Meter Breite. Wow. Also das ist schon Wahnsinn, ne? Ja, und der nimmt man den Umsatz von Edeka und Netto, also den Einzelhandelsumsatz, dann ist der immer noch annähernd doppelt so groß wie der Umsatz aller in Deutschland handelnden Textilunternehmen. Ja, also
ja.
Da ist dann alles drin, einschließlich online. Das muss man sich nur mal auf der Zunge zergehen lassen. Ja,
mhm.
Also wie viel
ja.
nur ein wie groß diese Firma ist. Interessant fand ich auch, es arbeiten mittlerweile über 3.000 Mitarbeiter in dem Lieferservice Picknick, an dem man maßgeblich beteiligt ist oder den man übernommen hat. Es wären 51 Städte in Deutschland und mit 320.000 Haushalten beliefert. Also der Online-Bereich für Lebensmittel hinkt ja so ein bisschen hinterher der allgemeinen Entwicklung. Aber ich denke, mit diesem schnellen Lieferservice kommt man da jetzt doch so langsam auf Größenordnung. Das andere wird nicht so schnell verschwinden, aber das ist offensichtlich geeignet, um damit die Kunden auf eine andere Art und Weise zu erreichen.
Und im, ja, da bin ich auch gespannt.
Ja.
Entschuldigung, Wolfgang.
Ja, ich wollte nur sagen, wir haben ja den Link auch zu dem Geschäftsbericht hinterlegt. Und da hat man das schön aufgearbeitet, so ein paar Daten und Fakten. Lohnt sich wirklich mal, das zu überfliegen, was die auch alles machen, was die ausprobieren mit Digitalisierung, neuen Konzepten, Geschäfte, Geschäftsgestaltung. Also finde ich schon wirklich bemerkenswert. Ne?
Ja, sehr, auf jeden Fall sehr spannend, ja. Weil du gerade diesen Online-Lieferservice da ausgesprochen hattest. Bin ich ja auch mal interessiert, wie schnell oder ob das jetzt auch passieren wird, wenn man diese ganzen Gorillas, Flink, Volt ja auch in 10 Minuten liefern. Bei Rewe, Edeka, weiß ich jetzt nicht, da habe ich teilweise, ich habe jetzt schon länger nicht mehr bestellt, aber wenn das dann gut gebucht war, konnte ich das dann erst vielleicht 2-3 Tage später einen Liefertermin bekommen.
Mhm.
Ich frage mich, ob die sich auch auf so ein Fast-Delivery-Modell bald einlassen werden, wenn diese Start-ups, nenne ich sie mal, dann auch ein bisschen gewachsen sind und sich auch mehr etabliert haben am Markt.
Hm.
Was denkst du?
Naja, also die werden in jedem Falle, mit Picknick versprechen die ja nicht so viel wie Gorillas verspricht, also zeitlich, ne? Aber die sind ein bisschen langsamer, aber sie sind zuverlässig, soweit ich das gehört habe.
Ja.
Und sie wachsen geräuschlos, während Gorillas ja sozusagen mit viel Getöse da auch Ärger hat mit seinen Mitarbeitern, Streiks und so weiter. Also ja, ich glaube, die machen das eben auf die deutsche Art und Weise, die passend für Deutschland ist, und Gorillas funktionieren in anderen Ländern super gut, aber ja, ich bin gespannt. Da ist ja noch nicht
viel. Ja, wir schauen, wir beobachten weiter.
Ja, genau.
Vielleicht auch nochmal kurz zu Edeka, wenn wir schon beim Thema sind. Das habe ich nämlich auch jetzt die Woche gelesen. Nämlich am 7. April hat das neue Edeka Center in den Spandau-Arkaden aufgemacht. Und mit rund 4200 Quadratmetern, also ein kleiner Teil dann von den Fußballfeldern, die du gerade erwähnt hattest, ist das dann der größte Edeka in ganz Berlin. Ne?
Ja.
Und da arbeiten 100. Ein 100-köpfiges Team arbeitet da mit 60.000 Artikeln.
Nicht so schlecht, ne? Ja.
Ja, müssen wir da auch Bescheid.
Die Lebensmittelhändler, die sitzen auf gefüllten Kriegskassen, auf Ideen und die treiben das voran. Ne?
So ist das. Ja. Genau. Von Deutschland dann, was Spannendes, was ich auch gelesen habe, aus Großbritannien. Und zwar soll da nämlich ein neues britisches Gesetz Leerstand entgegenwirken. Und zwar will die britische Regierung Eigentümer zwingen, ihre Ladenlokale zu vermieten, berichtet die Daily Mail. Das soll Teil eines Revitalisierungsplanes der britischen High Streets sein. Der Vermieter wird dann dabei gezwungen, wenn das Ladenlokal länger als 6 Monate leer steht, dieses zu vermieten. Die Vermieter haben dann eine kurze Schonfrist und ja, wenn das dann diese 6 Monatsperiode dann da abgelaufen ist, sollen sich dann lokale Behörden werden sich dann einschalten und starten dann ja ein Auktionsverfahren für ja an der Mietfläche interessierte Beteiligte und dann kann man das sich sozusagen ersteigern, da das Ladenlokal. Das neue Gesetz soll auch in der Rede von der Queen im nächsten Monat erwähnt werden. Und ist Teil der Leveling Up and Regeneration Bill. Mhm. Immerhin stehen in Großbritannien noch einer von 7 Stores leer und dem soll dann damit entgegengewirkt werden.
Ja, das ist doch mal eine Maßnahme, ne?
Ja, mal ein Ansatz, ne?
Ja.
Spannende Idee.
Ich habe das nämlich auch mal gehört, dass, ja, ich meine, wenn man in Paris spaziert oder ich weiß nicht, ob du die, wie du es in Barcelona empfunden hast, Wolfgang, aber ich habe das auch von einigen Beteiligten gehört, die Mietflächen halt auch suchen, auch wenn Leerstand auf den Flächen ist. Die Vermieter gehen halt teilweise von ihren Mieten nicht runter und halten die Flächen halt dann so lange leer, bis vielleicht dann bessere Zeiten dann anstehen wieder.
Ja.
Bevor sie da jetzt mit den Mieten dann runtergehen. Ja, ich weiß jetzt nicht genau, wie das in Großbritannien ist, aber mit der Maßnahme gibt es halt dann auch kleineren, finanziell nicht so starken in den High Streets dann die Möglichkeit, da auch dort zu öffnen. Vielleicht.
Ja, es zeigt aber auch ehrlicherweise, welche Bedeutung der Einzelhandel in der öffentlichen Wahrnehmung in England hat. Mhm. Ist nämlich deutlich höher. Also es gibt keine Zeitung, die nicht einmal am Tag über irgendeinen Einzelhändler berichtet. Ja, das wird alles da diskutiert und offengelegt das ist nicht so schlecht angesehen wie zum Beispiel jetzt, ich kann jetzt hier nur besonders für Deutschland sprechen, wo der Einzelhandel immer noch so gesehen wird, naja, was sind schon 3,5 Millionen Menschen, die da arbeiten und das Geld, was da verdient wird, das ist doch alles nichts gegen Mercedes und Raketen und ich weiß nicht was alles. Also ich finde, es ist ein Ausdruck, dass die Regierung sich darum kümmert, dass sogar die Queen dazu beitragen wird, dass in den Innenstädten diese Vermietungen vorangetrieben werden und die Innenstädte lebendig bleiben. Das finde ich gut.
Ja? Super, ja. Wir sind gespannt, was das in der britischen, ja, im Retail Landscape auslösen wird und schauen jetzt mal auf die anderen Märkte, was da vielleicht schon vermietet und eröffnet wurde. Nächste Kategorie.
Neue Öffnungen und neue Formate.
Ja, und in dieser nächsten Kategorie starten wir gleich mit einer großen Eröffnung. Und zwar nach 14 Monaten Bauzeit wurde am 8.4.2022 an der renommierten Plaza España in Madrid eröffnet ein Zara und Stradivarius. Und zwar, das war die erste Einweihung von Marta Ortega, die nach der Übernahme der Präsidentschaft der Gruppe nun jetzt am Zug ist. Zara hat zusammen mit Stradivarius 9000 Quadratmeter eröffnet, also richtig viel Platz natürlich auch für die Produkte. Davon hat Zara, inklusive Zara Home, 7700 Quadratmeter auf 4 Etagen verteilt. Und zwar ist das so, 2 Etagen, also 1 und 2, haben die Damen. Wobei auch in der Damenabteilung im ersten Stock die Zara Beauty Cosmetics Bereiche vorhanden sind. Und die Abteilung Online-Kollektion mit einem Roboter-Silo, der eine Kapazität von bis zu 1500 Bestellungen übernehmen kann. In der dritten Etage sind die Herren und aber auch ein neues Zara Home-Konzept. Das Geschäft hat natürlich auch alle technischen Stücke und alle Innovationen zu bieten. Zum einen ein Selbst-Checkout, aber auch ein Selbst-Abholer-Service, ein Erlebnis-Store-Mode, das über die Zara-App für alle Filialen der Marke in Spanien verfügbar ist. Und neben den Buchungsdiensten für Umkleidekabinen und dem Auffinden von Artikeln im Geschäft, das finde ich persönlich sehr praktisch, weil dann braucht man nur mehr suchen, wo das dann ist, das Teil, und braucht man nicht mehr fragen und herumirren, gibt es aber auch die neue Funktion Pay&Go, die es den Kunden ermöglicht, die Kleidungsstücke zu kaufen, indem sie sie einfach mit dem Handy scannen. Stradivarius wurde ja 1994 gegründet, also auch Teil der Inditex-Gruppe, hat aktuell 916 Stores in 62 Ländern und in diesem Konglomerat, in dieser Neueröffnung, 1200 Quadratmeter auf 2 Etagen verteilt, mit 2 Eingängen von der Straße aus, hat auch gleich wie bei Zara einen Store-Mode, der über mobile Anwendung der Marke aufgerufen werden kann und natürlich auch Self-Checkout-Bereiche. Also wenn man dann einmal nach Spanien fährt, das kann man sich gleich anschauen. Die Fotos, wir werden dann natürlich auch die Links posten und da kann man sich die Fotos dann anschauen. Es ist, was mir natürlich als Architektin sehr gut gefällt, das ist ja sehr hell, nicht überladen, sehr übersichtlich, hochwertig, die Präsentation, also macht Spaß und Freude. Von Madrid, wir machen halt eine Europareise, eine kleine, von Madrid an, führt uns jetzt direkt nach London.
Ja, genau. Da haben wir nämlich in der Londoner High Street, nämlich genau in der Mount Street, einen Pop-up vermietet. Vielleicht auch auf einer leerstehenden Fläche, bevor diese dann einen Long-Term-Mietvertrag mit dem neuen Gesetz unterliegt. Und zwar Balenciaga. Die wollen nämlich ihre Le Cagole Bag feiern und zelebrieren. Sagt euch die, was habt ihr die im Auge, wie die ausschaut, diese berühmt-berüchtigte Le Cagole? Und ich weiß gar nicht, wie man das richtig ausspricht.
Das ist länglich, oder? So.
Ja, genau. Die Kim Kardashian Bag.
Genau.
Ja. Und die wird jetzt gefeiert mit einem sehr eye-catchy Pop-up, nämlich der Store ist komplett in pinkes Fell eingekleidet. Also das heißt wirklich die Tische, der Boden, die Decke, die ganzen Möbel. Erinnert mich ein bisschen an die Idee, wir hatten berichtet, liebes Kind, als die eröffnet hatten ihre Stores in Wien und Salzburg und Berlin, hatten die ja den Store komplett in Latex gekleidet. Und Balenciaga macht das jetzt mit dem kleinen Pop-up, wo es dann eben diesen Cagole-Bag in den verschiedensten Farben zu erkaufen gibt und Größe natürlich. Wer noch nicht bereit ist für so eine Tasche, ja, ich glaube, die liegt so zwischen 1.500 und geht halt dann je nach Größe da noch weiter nach oben preislich. Es gibt auch, sag ich mal, Geldbörserl oder solche Cardholders, auch von der gleichen Linie, wer mal da kleiner anfangen will. Und der Pop-up ist noch bis zum 8. Mai geöffnet.
Aber spannend, ja, Pink anscheinend ist wirklich, Pink ist das neue Schwarz, muss ich sagen, weil egal wo das Auge reicht, seit der Modenschau und Valentino, vor ein paar Wochen, wo ja alles im Bild war.
Ja, stimmt, ja.
Ist Pink nicht mehr wegzudenken. Also da hier in Venedig, der Balenciaga, so ist auch Pink zugeklebt. Er war so halb transparent, also man kann noch reinschauen. Er wird dann gleich noch ein Foto machen später. Und es ist interessant, also sehr interessant, dass mit dem Pink, dass jetzt alle so darauf abfahren.
Ja, richtiger Eye-Catcher.
Ja, ich bin ja immer bei diesen Neonfarben, da bin ich ja immer so ein bisschen vorsichtig. Da denke ich immer, das ist immer so die letzte Wahl, die dann kommt. Das sind meistens die Kollektionen, die nicht so gut funktionieren, weil das steht einfach nicht jedem, muss man ja ganz deutlich sagen. Ich finde, Neon sieht auch manchmal sehr billig aus. Und das ist mit Abschriften verbunden und danach kommt dann sozusagen doch eine Beruhigung. Das ist meine persönliche Beobachtung der letzten
Meinung.
Jahre in der Mode.
Ne? Ja, klar. Ja, die Taschen gibt es, wie gesagt, in allen Farben. Wahrscheinlich ist dann die schwarze die gängigste. Wenn man sich dann schon so eine teure Tasche zulegt, dann wahrscheinlich eben eine Farbe, die man dann auch zu allen kombinieren kann. Also spreche jetzt meine persönliche Meinung hier aus. Und die dann fünf solche Taschen haben, die holen sich dann halt auch mal die Neongelbe oder Neonpinke. Aber da ging es jetzt auch hauptsächlich darum, dass sie jetzt diesen Store einfach so eingekleidet haben in ganz Pink. Um da, glaube ich, dann einfach ein bisschen Aufmerksamkeit und Instagrammability zu kreieren. Weil das geht sicherlich viral, wie bei Valentino, wo alle das geteilt haben. Wow, schau dir mal das ganze Pink an. Teilt man halt jetzt so diesen Balenciaga Pop-Up-Store, weil es halt einfach herausragend aussieht, da ein Store komplett in pinken Furry-Look.
Ja. Yeah. Wahnsinn, ja. Schaut super aus.
Ja.
Spannend.
Genau.
Ja. Kleiner Pop-Up-Bericht auch von mir. Am Samstag wird ja die Kunstbiennale eröffnet und jetzt in der Preview-Zeit hat sich Louis Vuitton etwas überlegt. Und ich weiß nicht, ob ihr die Reiseführer kennt, die Louis Vuitton ja schon seit langer Zeit am Markt hat. Das sind so A5 Bücher, gibt es in Englisch und Französisch und ich glaube von 10 oder 12 oder 16 verschiedenen Destinationen. Super in der Haptik, also ich liebe sie. Das Papier, ganz schön, Inhalt schön aufbereitet, halt Louis Vuitton. Preislich super, also so um die 30 Euro, sage ich jetzt einmal. Jedes Land hat eine eigene Farbe und dazu gibt es natürlich auch Louis Vuitton, eine super tolle Box, eine High-Glossy-Box in verschiedenen Farben, wo man dann die Reiseführer dann sammeln kann. Also ein Kultobjekt, wenn man so möchte. Und jetzt haben sie sich gedacht, und das Problem war, es war nie einer zu bekommen. Also die Auswahl, die bis dato immer in den Geschäften waren, war immer sehr reduziert. Also man musste die oft bestellen, weil ich verschenke die auch ganz gern und kaufe mir die auch selber recht gern. Und jetzt haben sie in Venedig, da gibt es die eine Zeitschriftenhäuschen, ja, verteilt in der ganzen Stadt. Und 8 davon haben sie jetzt okkupiert und quasi dort verkaufen sie als Pop-Up die Reiseführer und die Bücher über die verschiedenen Städte. Und das schaut recht toll aus. Ich habe schon Fotos von 3 Stück gemacht. Also eins ist natürlich gleich beim Markusplatz, dann Campo San Angelo und so weiter und so fort. Alle sehr süß und mit den bunten, also dunkelgrün der Hintergrund des Häuschens und dann halt die bunten Reiseführer. Also tolle Geschichte und natürlich für die Biennale auch eine super Ausstellung im Geschäft, letzten Stock, sehenswert für alle, die nach Venedig kommen sollen, anschauen bitte.
Ja, klar, sehr süß.
Sehr, sehr,
ich freue mich auf Fotos.
Ja. Und hast du das schon gesehen in Live und in Farb sozusagen?
Ja, ich habe das alles schon gesehen und selbst fotografiert und ich war total entzückt, weil wie gesagt, diese Reiseführer wirklich ein tolles Produkt sind und aber sehr unbekannt eigentlich, weil es ja nie groß da liegt in einem Store, in einem Louis Vuitton Store. Weil natürlich die Preisklasse eine ganz andere ist. Aber wie gesagt, ich kann auch die Reiseführer nur empfehlen, weil da passt natürlich die Haptik, die Optik und der Inhalt sehr zusammen und die Größe auch nicht zu schwer. Also passt in jede Louis Vuitton-Tasche oder auch andere, wenn man verreist. Also gibt's auch digital diese Louis Vuitton Reiseführer. Schaut zur Info, ja?
Ja, kannst du mal sehen. Du, als Marke kannst du überall hingehen und alles machen, ne? Und alles besser machen.
Ja.
Ja, alles besser machen, nehme ich mal als Stichwort, das versuchen IKEA und H&M zusammen jetzt auch zu machen, denn die haben sich zusammengetan, um an einem neuen Konzept zu arbeiten, unter dem Namen Atelier 100 werden Designer, Hersteller dazu aufgefordert, innovative Produkte in diesem Store zu präsentieren. Wird im Mai eröffnet werden und ist in der Store liegt in Liver, das ist in Hammersmith, West London. Das soll eben ein kreativer Meeting und Workplace für Designer werden und sein. Bewerber erhalten 10.000 Pfund, um ihre Ideen in kommerzielle Produkte weiterzuentwickeln und umzusetzen. Bedingung ist, dass die Produkte zum Mitnehmen geeignet sein müssen. Und diese neu entwickelten Produkte werden dann ab Oktober verkauft werden. Da darf man darauf gespannt sein, was da für Produkte und welche Art da rauskommen. Also skandinavisches Design ist ja auch immer sehr praktisch und sehr einfach.
Ja, wir rampen jetzt wieder zurück nach Italien, zwar nicht nach Venedig, aber in Mailand hat sich auch was getan, der Fashion Metropole. Und zwar Dolce & Gabbana eröffnet seinen ersten Home Store auf rund 1200 Quadratmetern auf der Via Corso di Venezia 7.
Oh.
das ist sicherlich was für dich, Heidi. Die Räume sind zeitgenössisch und linear eingerichtet, so berichtet die italienische Presse. Die neutralen Farben, weiß nicht, müssen wir jetzt korrigieren, ob das überhaupt neutrale Farben sind, weiß, schwarz und grau, stellen die Kollektion in den Mittelpunkt und so wird die Kollektion dann auch zu Protagonisten in diesem Ambiente. Die Räumlichkeiten sind auch durch diverse Displays getrennt. Die sind dann umrahmt aus schwarz lackiertem Holz oder Glas und heben eben die verschiedenen Themenbereiche der Home-Kollektion des Dolce & Gabbana Stores hervor. Da hat man dann einerseits die berühmten sizilianischen Fliesen, dieses orangene Muster, was ihr wahrscheinlich kennt. Sind auch ganz bekannt jetzt. Ich schaue mir da immer an, diesen Smack Dolce & Gabbana Kühlschrank und Teekocher. Ja. Bewundere das aus der Ferne. Mittelmeerblau ist auch so ein Themenbereich. Leopard und Zebra. Also sicherlich mal einen Besuch wert, sich da das Interior dann anzuschauen. Sicher schön inspirierend. Hm.
Bestimmt. Und Antonini ist ohnehin die Möbelwoche in Mailand. Also das geht sich dann ja sicher bestimmt gut aus.
Ah ja, haben die dann sicherlich auch noch rechtzeitig davor eröffnet.
Genau.
Von unserer Fläche im wahren Leben auf der High Street schauen wir auch nochmal, was sich in unserer digitalen Welt so tut. Und ich würde sagen, wir gehen damit in die nächste Kategorie über.
Neues aus dem Metaverse.
Ja, Lego und Epic Games überlegen, ein Metaverse für Kinder zu entwickeln. Also vielleicht gar nicht so weit hergeholt. Epic Games kündigt eine Partnerschaft mit der bekannten Spielzeugmarke Lego an, um ein Metaverse-Erlebnis zu starten. Also Epic Games Inc., vielleicht kurz zur Info, ist ein amerikanischer Entwickler und Herausgeber von Videospielen und Software mit Sitz in North Carolina. Das Unternehmen wurde bereits 1991 von Tim Sweeney und Mark Rein als Potomac Computer Systems gegründet und befand sich ursprünglich, also so eine Apple Store quasi, ursprünglich im Haus der Eltern in Potomac, Maryland. Die beiden Unternehmer werden sich zusammentun, um ein innovatives, kreativ inspirierendes und digitales Erlebnis für Kinder jeden Alters zu schaffen, das sie gemeinsam genießen können und das für Kinder sicher ist und natürlich auch die Privatsphäre schützt. Das neue Spiel von Epic und Lego wird den Kindern also auch Werkzeuge geben, mit denen sie innerhalb des Spiels kreativ werden können, also ähnlich wie bei Roblox. Für alle von euch, die jetzt fragen, was ein immersives Spiel denn ist, ganz einfach. Immersive Spiele sind Videospiele, die den Spieler in eine alternative Welt setzen, also in eine Parallelwelt quasi, die also in der Technik eingesetzt werden kann und auch, wo er das Gefühl hat, dass er sich wie diese Figur, die er spielt, fühlt. Erreichen kann man dies durch die Kombination aus einem guten Spielfluss, einer vollständig entwickelten Handlung, aber auch natürlich modernster Grafik.
Wir bleiben auch gleich bei Lego mit unserer nächsten Kategorie. Schaffen wir dann gleich den smoothen Übergang. Und zwar letzte Kategorie.
Was gibt's Neues an Retail Gossip?
Ja, Lego hat sich sehr gut vertreten, und zwar in unserer Kategorie Retail Gossip mit Lego Botanical. Und zwar ist es ein Versuch des Spielzeugherstellers, die Freude am Bauen mit der meditativen Arbeit des Gärtners zu verbinden. Zwei der beliebtesten Freizeitbeschäftigungen, die während der Pandemie an Bedeutung gewonnen haben, eben Gartenarbeit und Bauen. Sehr viele, die ich kenne, haben auch ihre Wohnungen umgebaut, die Häuser umgebaut, den Outdoor-Bereich erneuert. Also, und darauf stützt sich das jetzt. Und in dieser Kollektion können eben die Nutzer Blumen zusammenstecken und die Orchideen etc. und die noch, also nachbauen. Und schaut sehr, sehr naturgetreu aus, muss man sagen. Hat natürlich jetzt auch zum Ziel, andere Zielgruppen natürlich aufzubauen und Altersgruppen. Und ich finde es sehr schön. Also ich weiß nicht, ob ihr die Fotos schon angeschaut habt, aber es ist, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das jetzt so mit Lego so ging. Also,
das hat ja wirklich super spannend. Aus. Ich habe das gerade aufgemacht. Ich habe mir jetzt vorgestellt, dass du das jetzt berichtet hast, dass man dann in den Lego-Bausteinen oder Lego-Menschen kann man jetzt die Orchidee dann in den Garten pflanzen. Aber ich habe das jetzt nicht so mitbekommen, dass man da ja wirklich einen kompletten Blumenstrauß, auch größenkonform zu echten Blumen oder Kakteen da bauen kann. Also das sieht schon dekorativ aus, muss ich sagen.
Ja,
das stellt man dann hinein, so ins Wohnzimmer zum Beispiel. Und das schaut toll aus. Also ich finde, das schaut toll aus. Und haltet natürlich auch länger als halt so ein echtes lebendiges Teil. Ja? Also,
genau.
Ist einmal eine ganz neue Idee. Und außerdem, es ist meditativ, wenn man da zusammenbastelt, das kann die ganze Familie machen. Da redet man wieder mal, schaut man nicht ins Handy. Also ich finde es gut.
Ja, es ist ja fast Metaverse.
Wolfgang hat lieber seinen echten Bonsai zu Hause stehen. Die Lego-Plastik-Version.
Ja, solange das noch erlaubt ist, mache ich das. Ja. Ja. Von Lego, die haben, glaube ich, auch mal künstlich Geld hergestellt, zu echtem Geld, nämlich zu den Milliardären dieser Welt. Das US-Magazin Forbes bringt ja jedes Jahr raus eine Rangliste der Superreichen. Und da ist doch jetzt hier ein junger Mann aufgetaucht aus Deutschland, der 19 Jahre alte Kevin Lehmann, dem die Hälfte der Drogeriemarktkette DM gehört. Über ihn ist wenig bekannt, sein Vater noch weniger, der ihm das vererbt hat. Aber die Amerikaner schätzen sein Vermögen auf 3,3 Milliarden Dollar. Und damit verdrängt er die 23 Jahre alte amerikanische Glamour-Tochter und Modeunternehmerin Kylie Jenner, die 2020 laut Forbes die jüngste Milliardärin der Welt gewesen sein soll. Ja, wer ist der Vater? Vater Lehmann war Eigentümer der Pfannkuchhandelsgruppe, die in Süddeutschland und Sachsen zu ihrer besten Zeit mehr als 200 Filialen besessen haben soll, darunter auch die sogenannten Kolossa-Supermärkte. Die hat er jedenfalls 1997 verkauft an die Spar für 200 Millionen Mark noch. Ne? Das war aber damals schon sehr viel Geld. Und seit 1973 ist Lehmann schon an DM beteiligt. Denn es gab damals den Gründer, Drogistensohn Werner, der sozusagen ein neues Konzept gemacht hat. DM ist ja bekannt. Dem fehlte aber das Geld für die weitere Expansion. Ja, wollte sich auch ein bisschen beeilen, weil die Preisbindung für Drogerieprodukte gerade aufgehoben war. Und in der Zeit sind ja viele Unternehmen entstanden, wie Rossmann, wie Butnikowski, wie Schlecker. Und eben auch DM. Naja, und der Lehmann gab eben sein Geld und erhielt im Gegenzug die Hälfte der Anteile. Ich nehme an, das war nicht, das war ein gutes Geschäft, was er damals gemacht hat, denn heute ist DM die größte Drogeriekette Europas mit fast 3.900 Filialen, mehr als 12 Milliarden Euro Umsatz und 66.000 Beschäftigten. So, und nun die Hälfte davon gehört jetzt Ken David Lehmann, dem Sohn. Sein Vater soll ihm das schon vor einer Weile überschrieben haben. Der Gründer von DM, Götz Werner, ist Anfang Februar verstorben. Die Geschäfte führt der Sohn Christoph. Die Lehmanns waren nie im Management und haben sich auch öffentlich nie zu DM geäußert. Die hatten nur ihr Geld reingesteckt. Ne? So, aber jetzt hat Deutschland den jüngsten Milliardär. Das ist doch schon mal was, ne?
Ja, bitte, auf jeden Fall.
Genau, ja.
Gratulation.
Jo, und der jüngste Milliardär wäre dann auch in der Lage, sich dann ab dem Jahr 2025 etwas ganz Besonderes zu leisten, nämlich eine neue Art von Essstäbchen. Die bestehen aus einem, oder das Pack besteht aus einem Armband mit einem Minicomputer, der elektrische Impulse in die Miso-Suppe sendet. Und neuartige Stäbchen sollen den Salzkonsum der Japaner senken, ohne dass sie auf den gewohnten Geschmack verzichten müssen. Sie haben die Essstäbchen so entwickelt, dass mit Computerhilfe ein salziger Geschmack verstärkt wird. Und das ist möglicherweise hilfreich für Menschen, die auf eine natriumarme Ernährung angewiesen sind. Das Gerät nutzt schwachen elektrischen Strom, ne, also ist nicht gefährlich, um die Natriumionen aus dem Essen über die Stäbchen in den Mund zu leiten und dort das salzige Gefühl zu erzeugen. Und im Ergebnis für das salzige, wird der salzige Geschmack anderthalbfach verstärkt. Ja, das ist doch mal toll. Besonders in Japan könnten diese geschmacksverstärkenden Stäbchen besondere Bedeutung bekommen, denn die traditionelle Ernährung ist ja stark auf salzigen Geschmack gebaut. Ne? Kennt das? Sojasauce.
Ja.
Und im Durchschnitt nehmen japanische Erwachsene etwa 10 Gramm Salz pro Tag ein. Das ist das Doppelte dessen, was die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt. Andere Länder, wie zum Beispiel Portugal, haben das so gelöst. Da stehen keine Salzstreuer mehr im Restaurant auf dem Tisch. Da muss man separat nachfragen, damit das nicht automatisch drauf gemacht wird. Aber hier wird das jetzt der Geschmack künstlich erzeugt. Ich bin gespannt, was dann als nächstes kommt, was man noch so mit Essstäbchen sozusagen dann sich zuführen kann und einem vorgaukelt, was man alles essen oder nicht essen würde. Vielleicht Alkohol, ne, oder
Schokosticks
ohne Kalorien. Schokolade ohne Kalorien.
Ne. Ja, das wäre doch was.
Also her damit.
Wolfgang, komm ins Metaverse, da kannst du alles schon austesten.
Ja, ich werde den nächsten Kurs bei dir belegen, Heidi. Unbedingt.
In diesem Sinne werde ich, glaube ich, heute am Abend gleich nochmal normal Sushi essen gehen und hoffen, dass dann auch die normalen Stäbchen aufzufinden sind. Wir freuen uns, dass ihr wieder uns bis zum Ende zugehört habt. Ich hoffe, ihr fandet die Themen auch so spannend wie wir. Wir werden wieder ja, Details auf LinkedIn posten. Folgt gern unserer Seite und wir sind wie gewohnt in 2 Wochen wieder für euch da. Bis dahin, gute Zeit.
Das war's mal wieder von RNF, dem Podcast über News aus dem Handel.